Nichts ist gefährlicher für uns, als wieder diesen Rückfall zu erleben in nationalstaatliche Organisationen von Sicherheit und Außenpolitik in Europa, weil es uns in zwei entsetzliche Weltkriege getrieben hat, die wir krachend verloren haben.
Willkommen zu Folge 90 von ErstStimme. Die NATO feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Das Verteidigungsbündnis blickt auf viele Jahrzehnte zurück, in denen es gelungen ist, durch Abschreckung Frieden zu sichern. Heute aber gibt es neue Herausforderungen, die unsere Sicherheit bedrohen, wie der russische Angriff gegen die Ukraine. Wie hat sich die NATO in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt? Wie steht es um das Ansehen Deutschlands? Vor allem seit der vielbeachteten Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers. Und was bedeutet es für die NATO, wenn Donald Trump wieder die Macht im Weißen Haus übernehmen würde? Über diese Fragen spricht Juliane Hessmann in dieser Folge von ErstStimme mit Rainer Meyer-Zumfelde.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ErstStimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin Podcasterin. Ja, die aktuelle Weltlage ist besorgniserregend und eine starke NATO daher zentral für die Sicherheit im Westen. Das zeigt auch der erst kürzlich erfolgte Beitritt von Finnland und auch Schweden. Und deswegen fragen wir uns in dieser Podcast-Folge, warum die NATO eigentlich gegründet wurde, ob Deutschland seine Mitgliedsrolle überhaupt erfüllen kann und was für eine Bedeutung die Wahl in den USA, die ja jetzt ansteht in diesem Jahr, für die NATO eigentlich spielt. Das will ich mit Herrn Meyer-Zumfelde besprechen. Er ist Brigadegeneral AD und hat unter anderem in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der NATO als verteidigungs- und militärpolitischer Berater des Botschafters sowie als deutscher Vertreter im Ausschuss für Verteidigungspolitik und Planung gearbeitet. Herzlich willkommen.
Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Und in der Tat, wir haben mit 75 Jahren NATO was sehr erfreulich ist einerseits und eine Weltlage gleichzeitig, die großen Anlass zur Sorge gibt.
April 1949, das Gründungsjahr der NATO. Herr Meyer-Zumfelde, wie müssen wir uns die Situation damals vorstellen? Was war das für eine Zeit?
Also die NATO-Gründung vor 75 Jahren hat eine Vorgeschichte. Und die ist wichtig zu wissen, weil sie heute auch wieder sehr relevant wird. Sie ist im Kern gegründet worden auf der Basis der im Krieg gemeinsamen Oberkommandos der Amerikaner und der Briten und wurde 1949 gegründet mit Blick auf das Verhalten der Sowjetunion unter Stalin. Stalin hatte nämlich nicht abgerüstet nach 1945, während die Amerikaner in großem Umfang demobilisiert hatten. Und in 1949 bestand die Gefahr, dass die Sowjetunion und der Warschauer Pakt, und das, also noch nicht Warschauer Pakt, aber die Sowjetunion unter Stalin, Westeuropa mit in Besitz nehmen würde und sie bis zum Atlantik den Zweiten Weltkrieg praktisch vortragen würden. Und die Entscheidungen der damaligen Gründungsmitglieder, zu denen zunächst mal die Deutschen noch nicht gehörten, war, dem einen Riegel vorzuschieben. Für Deutschland war das eine enorme Chance, damals für Adenauer zu sagen, wir waren ja damals, wie es so schön hieß, Trizonesien, die Westseite des alten Deutschen Reiches, also die noch nicht vorhandene Bundesrepublik Deutschland, die erst 1949 gegründet wurde. Und für Adenauer ergab sich damit die Option, einen Teil der verlorenen Souveränität wiederherzustellen, indem man sich darauf vorbereitete, diesem westlichen Bündnis beizutreten, einschließlich Gestellung von Streitkräften, was natürlich ungeheuer schwierig war, weil die Deutschen die Nase voll hatten, komplett von Soldaten und Militär und Krieg und allem, was damit zu tun hatte. Und so kam es denn, dass zwar im stillen Kämmerchen in Himmelrot und vorher in Vorbereitungen die ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht, Wehrmachtführungsstab, die einigermaßen demokratisch gewendet werden konnten, für Adenauer Vorschläge erarbeiteten, die er von ihnen auch haben wollte, aber erst 1955 dann tatsächlich ein deutscher Beitritt zu dieser Allianz stattfand. Und das hauptsächlich deswegen, weil die Streitkräftekontingente, die Deutschland stellen konnte, 12 Divisionen, dringend gebraucht wurden, weil sie von den Europäern und auch den Amerikanern selber ohne Deutschland nicht mehr aufgebracht werden konnte. Das heißt also, Westdeutschland wurde in der NATO dringend gebraucht, war, obwohl der große Kriegsverlierer und der Schurkenstaat, der den Zweiten Weltkrieg zu verantworten hatte, trotzdem jetzt ab 1949 beginnend, dann ab 1955 eine sehr willkommene Verstärkung der westlichen, im Kern angelsächsischen Allianz. Das ist die Vorgeschichte. Gegründet wurde sie also, die NATO, ganz klar zur Verteidigung Westeuropas gegen eine drohende Aggression durch Stalins Sowjetunion vom Nordkap bis zur Türkei. Und die Deutschen, die 55 soweit waren, beizutreten und einen substanziellen Beitrag liefern zu können, waren damals mit viel Misstrauen, aber letztlich wegen dieses Beitrages willkommen.
Und seit der Gründung, wie hat sich die NATO dann entwickelt? Welche Herausforderungen gab es in der Zeit und konnte die NATO immer reagieren, beziehungsweise auch mögliche Aggressoren abschrecken?
Also man muss sagen, dass das eine sehr lange Entwicklung war, die ja nun wirklich mehrere Jahrzehnte von 1955 bis oder 1949 genauer gesagt, bis Mitte der 80er Jahre, also bis zur Übernahme der Sowjetunion durch Gorbatschow sich entwickelte. Gleichzeitig war es aber eine sehr lange, sehr stabile Phase. Und so richtig Bewegung kommt dann erst wieder auf am Ende des Kalten Krieges. In diesem Kalten Krieg von 1949 bis Mitte der 80er Jahre oder fast gegen Ende der 80er Jahre hat die NATO sich darauf konzentriert, durch massive Truppenpräsenz, vor allen Dingen auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland, also entlang der innerdeutschen Grenze, deutlich zu machen, dass sie jede militärische Aggression gegen die territoriale Unversehrtheit eines Mitgliedslandes, insbesondere Deutschlands, aber auch aller anderen, die an den Warschauer Pakt, der ja von der Sowjetunion geführt wurde, grenzten, sofort von der ersten Minute eines militärischen Konflikts an beantworten würde, das Territorium vorne verteidigen würde. Das war in den ersten Jahrzehnten nicht ganz so klar. Da brauchte man aus operativer Sicht erstmal mehr Raum, um überhaupt die Verteidigung geordnet weiter hinten aufnehmen zu können. Seit die Deutschen Mitglied der NATO waren, haben sie immer darauf gedrängt, dass das geändert wird und sie die Bundesrepublik, das Bündnis, die Bundesrepublik Deutschland so grenznah zur innerdeutschen Grenze wie möglich, so weit vorne im Osten wie möglich, verteidigen würde. Dafür gab es gute Gründe aus deutscher Sicht, nämlich diese lange, schmale Handtuchform, bei der wir auch bei einem hochintensiven konventionellen Krieg entsetzliche Verheerungen zu befürchten hatten und deswegen auch so wenig wie möglich Territorium im Krieg bei der Verteidigung verlieren durften. Und das führte zu der Konzeption Flexible Response und vorne Verteidigung, die im Kern besagte, das ganze NATO-Dispositiv ist auf Abschreckung ausgerichtet. Es geht also nicht darum, einen Krieg erfolgreich zu gewinnen, sondern es geht vor allen Dingen mal darum, ihn überhaupt nicht erst entstehen zu lassen und zu verhüten, dass Spannungen und Auseinandersetzungen in kriegerische Aktivitäten, in einen Angriff der Sowjetunion und des Warschauer Pakts ausarten. Dafür war das Konzept optimiert mit horizontaler Eskalation in der Ausweitung des Krieges auch auf andere Mitgliedstaaten und vertikal mit der Drohung, als erste Notfalls auch Nuklearwaffen einzusetzen auf NATO-Seite. Dieses Abschreckungskonzept wurde in Moskau sehr genau verstanden. Die alten Sowjetführer im Politbüro waren keine Hasardeure. Sie waren auch sehr risikoscheu verglichen mit Putins Russland heute. Und sie waren darauf aus, wie wir heute wissen, nicht Westeuropa in Besitz zu nehmen, wie wir das im Westen in diesen Jahrzehnten damals sahen, sondern eher darauf, den Besitzstand, den sie erreicht hat, nämlich bis einschließlich DDR, zu halten und zu bewahren. Und das führte zu einer großen Stabilität. So, dann kam Gorbatschow, dann kam ein Ende der großen Spannungen, die wir vor allen Dingen vorher hatten, zuletzt Anfang der 80er Jahre mit der SS-20-Nachrüstung, dem NATO-Doppelbeschluss. Dann griffen die Rüstungskontrollinitiativen plötzlich in den 80er Jahren. Wir vereinbarten das den Mittelstreckenvertrag, den Doppelbeschluss, im Sinne von die ganze Waffenkategorie Mittelstreckenraketen wird beiderseits eliminiert. Das öffnete das Tor für erfolgreiche Verhandlungen zur konventionellen Rüstungskontrolle, die 1989 zum Abschluss von Vertragselementen führte, sowohl KSE-Vertrag als auch Wiener Dokument über Vertrauensbildung. Und dann brach zeitgleich im November 1989 die deutsche Einheit aus. Die Mauer fiel, unerwartet. Und dann kam alles in Bewegung, was wir seither eben wissen. Ein Jahr später war Deutschland wiedervereinigt und Europa in der Lage, sich auch auf europäischer Ebene so wieder zu vereinigen, dass die östlichen Nationen, die in Richtung Westen Demokratie, Rechtsstaat, freie Marktwirtschaft gehen wollten, das konnten mit Zustimmung von Gorbatschow in der Sowjetunion und als die Sowjetunion sich selber auch noch auflöste, mit Jelzins Russland. Und wir haben das damals interpretiert als Ende der Geschichte im Sinne, Demokratie hat weltweit gesiegt. Wir brauchen uns keine Sorgen vor Russland mehr zu machen. Es gibt keine territoriale Bedrohung Deutschlands mehr durch die Sowjetunion oder Russland als Nachfolgestaat. Und daraufhin ist die gesamte NATO umgeschwenkt in die Richtung, wir sind jetzt dafür da, Krisen zu managen. Nicht mehr Krieg im großen Stil abzuschrecken und wenn Abschreckung versagt, durch Verteidigungsoperationen ihn zu gewinnen. Der erste Anwendungsfall war dann die 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, Bosnien-Herzegowina, also der Zerfall des früheren Jugoslawien, der von den Europäern nicht gemanagt und geendet werden konnte. Die UNO versagte jämmerlich, Srebrenica. Und dann griff die NATO unter amerikanischer Führung ein und sie war es, die die Dayton Peace Accords erzwingen konnte und dann mit den NATO-Operationen SFOR und IFOR, also erst IFOR Implementation Force und dann SFOR Stabilization Force, durchsetzte, dass die Friedensvereinbarung von Dayton und der Friede von Paris gegenüber Jugoslawien umgesetzt wurde. Und wir seither diesen Brandherd, der genauso schwierig war in den 90er Jahren wie heute, der Nahe Osten, dass wir ihn einigermaßen nicht befrieden konnten, aber verhindern konnten, dass es dort weiter einen heißen Krieg zwischen den einzelnen Ethnien und Konfliktparteien gab. Wenn man also sagt, am Ende des Kalten Krieges 1990 und dann in Kombination mit den Erfahrungen auf dem Balkan 1994, 95, Bosnien-Herzegowina, damals nahm die NATO die erste Wende weg von Deterrence and Defense, also weg von dieser massiven Ausrichtung auf Kriegsverhütung und wenn Deterrence nicht funktioniert, dann eben die Fähigkeit, einen Großangriff auf NATO-Territorium zu verhindern, beziehungsweise militärisch zu gewinnen. Das war die erste Wende hin zu Krisenmanagement mit ganz anders gearteten Streitkräften. Viel kleiner, viel flexibler, viel agiler, vor allen Dingen auch an der südöstlichen Peripherie der NATO im Süden eingesetzt und nicht mehr gegen den Osten, also Russland und vorher die Sowjetunion ausgerichtet. So kann man dann sagen, das muss man noch dazu sagen, es ging dann eine ganze Weile so weiter, weil der Erfolg auf dem Balkan sozusagen dazu animierte, zu glauben, man könne diesen Erfolg wiederholen, nämlich in Afghanistan nach 9/11. Das Engagement des Westens in Afghanistan, um da einen sicheren Hafen für Terrorismus, wie er 2001 bestanden hatte unter den Taliban mit Al-Qaida, zu verhindern, hatte dazu geführt, dass die westlichen Nationen glaubten, mit NATO-Operationen in Afghanistan so eine ähnliche Erfolgsgeschichte von Krisenmanagement wiederholen zu können, wie es uns auf dem Balkan mit Bosnien-Herzegowina gelungen war. und auch im Kosovo gelungen war anschließend. Das war aber eine Fehleinschätzung. Die Fehleinschätzung kam daher, dass wir auf dem Balkan allen Konfliktparteien zwei Perspektiven anbieten konnten, nämlich erstens Sicherheit voreinander, indem man ihnen langfristig eine Sicherheitsperspektive bis hin zu einer NATO-Partnerschaft anbieten konnte und zweitens ihnen eine Wohlstandsperspektive anbieten konnte durch Winken mit einem langfristigen Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und das griff auf dem Balkan, sowohl gegenüber den Kroaten als auch den Serben, als auch den Bosniaken und allen, die da noch aufeinander eingeschlagen und sich gegenseitig umgebracht hatten. In Afghanistan konnten wir diese beiden großen Perspektiven, Sicherheit voreinander durch NATO-Mitgliedschaft langfristig und Wohlstand durch EU-Mitgliedschaft natürlich überhaupt nicht anbieten. Da sind wir also auf ein Terrain geraten, wo wir am Ende nicht obsiegen konnten und dann ganz zum Schluss in einer katastrophal schieflaufenden, überstürzten Abzugsoperation das Feld räumen mussten und damit im Prinzip alles verloren haben, was wir da an vermeintlicher Stabilität mit militärischer Truppenpräsenz, auch gerade der Bundeswehr im Norden und vielen Opfern im Süden, der Amerikaner, der Briten, der Kanadier eben versucht hatten. So, das ist der Hintergrund. Und dann das Verhalten der Amerikaner unter Obama gegenüber Syrien, als Obama rote Linien zog, die Assad dann anschließend tatsächlich überschritt, ohne dass was passierte, was die Franzosen unter Macron zu dieser unglücklichen Aussage veranlasste, zu sagen, die NATO ist hirntot. Und den Eindruck konnte man, wenn man der NATO kritisch gegenüberstand und die Franzosen standen der NATO seit jeher, seit de Gaulles Zeiten, deutlich skeptisch kritischer gegenüber als die Briten oder die Deutschen oder die Amerikaner natürlich. Den konnte man so haben aus französischer Sicht. Und dann kam der März 2014, wo wir in der NATO, jedenfalls die Deutschen und viele, die so auf deutscher Linie tickten, völlig überrascht wurden von dem hybriden Krieg, den Putins Russland gegen die Ukraine losbrach, durch schnelle Inbesitznahme der Krim und Unterstützung eines verdeckten Krieges im Donbass. Das war der Beginn des neuen Kalten Krieges 2.0. Und damit hatten wir über Nacht eine neue Herausforderung für die NATO, nämlich wieder zurückzukehren zu kollektiver Bündnisverteidigung, zum Hochfahren ihrer militärischen Fähigkeiten, um in Europa eine militärische Aggression Russlands gegenüber möglicherweise irgendwann auch Mitgliedstaaten, also Verbündeten unter Artikel 5 Washingtoner Vertrag, erfolgreich wieder abschrecken zu können. Das konnte die NATO 2014 nicht, weil sie alle diese Fähigkeiten in den vorangegangenen 30 Jahren seit Ende der 90er, falsch, seit Anfang der 90er konsequent abgebaut hatte zugunsten von bescheidenen Restfähigkeiten zum Krisenmanagement. Und es waren diese wesentlichen drei Gipfel, 2014 im September in Wales, 2016 im Sommer in Warschau und dann 2017 der erste mit Trump informell und dann 2018 der formelle Gipfel mit Trump in Brüssel, auf denen die NATO diese neue große Kurskorrektur zurück zur Abschreckungsfähigkeit und Verteidigungsfähigkeit beschloss und seither auch umgesetzt hat.
Ist man Teil der NATO, Teil des Bündnisses, muss man natürlich als Mitglied auch bestimmte Pflichten erfüllen und diesen nachkommen. Jetzt mit Blick auf Deutschland im Speziellen, ist uns das als Land immer gelungen? Und wie nehmen uns auch die anderen Mitglieder der NATO wahr? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Im Kalten Krieg waren wir sozusagen das Rückgrat der kollektiven Bündnisverteidigung der Allianz überhaupt. Damals hatten wir einen so großen und guten Ruf, das war, sagen wir mal, Anfang, Mitte der 80er Jahre, auch von den Briten, und das will was heißen, als gleichwertig gute Streitkräfte anerkannt waren. Dann kam die Zeit nach 1990, wo alle Verbündeten der Meinung waren, wir können jetzt, weil ja kein territorialer Gegner mehr da ist, die Verteidigungslasten stark herunterfahren und übersetzen in Friedensdividende. Haben wir gemacht. Die meisten sind mit uns mitgeschwungen, auch die Briten, auch die Amerikaner haben also stark alle abgebaut und die Streitkräfte umgeändert in das, was man für Krisenmanagement viel kleiner, ganz anders strukturiert, viel beweglicher, viel leichter dann eben weitermachen wollte und für notwendig erachtete. Da fiel unser Wille, sozusagen eine friedliebende, pazifistische, postheroische Gesellschaft sein zu wollen, eigentlich mit dem Idealbild große, große Schweiz, die sich auch weltweit nicht in die Sicherheitsprobleme einmischen will, sondern durch Handel und Wandel Wohlstand erarbeiten möchte für die eigene Bevölkerung und insgesamt dem Frieden in der Welt dienen will, was wir ja auch immer alles sehr stark betont haben, das fiel dann nicht negativ auf, sondern wir leisteten im Rahmen des NATO-Krisenmanagements auch unsere Beiträge, auch in Bosnien-Herzegowina, auch mit der Bereitschaft, deutsche Bundeswehr außerhalb Deutschlands einzusetzen, was verfassungsrechtlich bis 1994 so nicht gesehen wurde, sondern damals war man der Meinung, wir dürfen die Bundeswehr gar nicht außerhalb Deutschlands einsetzen, bedurfte erst eines Verfassungsgerichtsurteils 94, da Klarheit zu schaffen. Seither war dann klar, Deutschland darf sich auch an Krisenmanagementmissionen außerhalb Deutschlands und sogar außerhalb Europas beteiligen, gewichtsgemäß entsprechend seinem politischen und wirtschaftlichen Gewicht in der Welt. Solange es das nur im Rahmen eines kollektiven Systems der Sicherheit tut, also mit anderen Worten, es ein Vereinte Nationen Sicherheitsratsmandat gibt oder ein NATO-Beschluss oder ein EU-Beschluss, dann sind auch deutsche Streitkräfte dabei und können eingesetzt werden. So, das Ganze zog sich so hin bis in die 1900, in die Jahre 2000, die Nullerjahre mit Afghanistan. Und in Afghanistan begann man an Deutschland und seiner Bereitschaft, fairerweise Lasten mitzutragen, und schon bei den Alliierten, die die Hauptlast schulterten, zu zweifeln, weil sich die Briten und die Amerikaner entschlossen hatten, auch im Süden Afghanistans die harten Kampfhandlungen zu übernehmen, während Deutschland von sich aus sich dafür entschied, im eher relativ ruhigen Norden, Masar-e-Sharif, seinen Bereich zu übernehmen. Und das Schicksal wollte es, dass dort sehr viel weniger Gefechte stattfanden, sehr viel weniger Gefallene zu beklagen waren. Wir sind also aus Afghanistan mit einer vergleichsweise sehr geringen Anzahl von Gefallenen weggekommen, 55, 56, während die Briten und die Amerikaner Hunderte oder Tausende von Gefallenen hatten in ihrem Kampf im Süden Afghanistans. Das wurde von diesen Nationen als, naja, faktische Drückebergerei eines sehr, sehr pazifistisch auf seinen eigenen Vorteil bedachten deutschen Agierens zurückgeführt, was so gar nicht stimmte. Denn als wir uns den Norden, den relativ friedlicheren Norden Afghanistans als unseren regionalen Schauplatz ausgesucht hatten, waren die Briten und die Amerikaner sehr wohl damit einverstanden. Aber hinterher las man es dann anders. Das war das erste Mal, wo Deutschland in der NATO-Geschichte kritische Fragen bekam, ob wir bereit sind, Lasten und Entbehrungen und Risiken auch in fairer Weise zu teilen. Dann kam die Zeitenwende, die erste Zeitenwende 2014, wo die NATO jetzt wieder hochfahren musste in Richtung Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit. Und da muss man sagen, haben wir Deutschen zunächst mal alles richtig gemacht. Wir haben die NATO-Gipfel in Wales 2014 und in Warschau 2016, wo diese Umorientierung, dieser große NATO-Paradigmenwechsel stattfand, wieder hin zu verstärkter Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit. konzeptionell in führender Rolle mitgestaltet. Das muss man sehr deutlich betonen. Die Obama-Administration nahm sich damals deutlich zurück unter dem Motto Führen von hinten, Leading from behind. Lasst die Europäer mal machen. Wir beschäftigen uns mit dem Pivot to Asia, also der Hinwendung in den Indopazifik mit Blick auf China und die dortigen Herausforderungen. Und es waren ganz wesentlich die britischen und die deutschen Verhandler und dazu dann die Franzosen und die Italiener und die Polen und die Balten und die Rumänen, die in der NATO die Umorientierung wieder hin zu Deterrence und Defense im Osten aushandelten. Und damals war die Situation die, es gab unterschiedliche Interessen. Die Osteuropäer fühlten sich massiv bedroht nach März 2014 von Putins Russland. Die südlichen Nationen sahen das eher so, dass nach wie vor die Hauptherausforderung der Terrorismus von Süden, Islamischer Staat, unkontrollierte Migration, Kriminalität etc. ist, der man aber mit militärischen Mitteln nicht so gut beikommen konnte. Und es waren die Briten und die Deutschen vor allen Dingen, die versuchten, die NATO zusammenzuhalten und einen mittleren Weg zum Konsens zu bringen. Das ist uns mit der maßvollen Art, wie wir die Konzepte geschrieben haben, bis 2018 auch gut gelungen. Damals wurde von 2014 bis 2016 beschlossen, 2% vom BIP für Verteidigung auszugeben. Die VJTF als neue Speerspitze von schnellen Eingreifkräften herzustellen. Wir Deutschen stellten den ersten Prototyp und waren dann auch anschließend fast jedes Jahr dabei. Wir brachten uns massiv in die NATO Response Force ein. In 2016 gingen wir einen großen Schritt weiter und übernahmen zusammen mit den Amerikanern in Polen, den Briten in Estland und den Kanadiern in Lettland die vorne Präsenz in Litauen. Das waren alles wirklich vorzeigbare Leistungen. Und dann brach es plötzlich steil ab. Also der Bruch kam im Wahlkampf bedingt 2017 im Sommer, als die SPD auch damit im Wahlkampf Reklame machte, nicht mehr für das 2%-Ziel eintreten zu wollen. Die ganze Aufrüstung in Richtung Verteidigungsfähigkeit für übertrieben hielt. Und die Große Koalition unter Angela Merkel, bis dahin mit Steinmeier als Außenminister, in arge Nöte geriet in der NATO. Das fiel den Verbündeten zunächst mal gar nicht so auf, weil sie immer noch davon ausgingen, dass was die Kanzlerin auf drei NATO-Gipfeltreffen unterschrieben hatte, nämlich die Verpflichtung innerhalb von 10 Jahren auf die Ausgaben 2% vom Bruttosozialprodukt für Verteidigung zu gehen, ja, galt. Und man war in der Allianz schon gewöhnt, dass die Deutschen Wort halten für das, was sie denn mal unterschreiben. Und das hatten wir nun auf drei Gipfeltreffen 2014, 2016, 2017, 18 getan. Aber gleichzeitig wurde dann deutlich, dass der deutsche Finanzminister das alles nicht übersetzte in die mittelfristige Finanzplanung. Und dann kam Trump 2017 zu seinem ersten informellen Treffen. Und statt da eine versöhnliche Rede zu halten, wie dankbar die USA sind über die NATO-Unterstützung einschließlich Auslösung Artikel 5 bei 9/11, stellte er vor laufenden Fernsehkameras sämtliche europäische Staats- und Regierungschefs in den Senkel und allen voran die deutsche Bundeskanzlerin. An den Beschlüssen, die die NATO nichtsdestoweniger auf diesem Gipfel absegnete, änderte er Gott sei Dank nichts. Das hatten die Delegationen gut hinbekommen. Aber es zeigte sich, dass es ein transatlantisches Zerwürfnis gab mit der reinkommenden neuen Administration Trump und im Kern dieses transatlantische Zerwürfnis in einem deutsch-amerikanischen Zerwürfnis bestand. Und das hat uns natürlich sehr schwer geschadet. Und gleichzeitig wurde klar, dass die ganzen Zusagen, die auch die Vertreter des Verteidigungsministeriums in 2017 gemacht hatten, im NATO-Hauptquartier bei der Verteidigungsplanung, im Verteidigungsplanungsprozess nicht wirklich auf solide Fundament standen, sondern auf Sand gebaut waren, denn sie setzten voraus, dass Deutschland wirklich seine Verteidigungsausgaben von 1,3% auf 2% vom BIP steigern würde, was also bedeuten würde, den Verteidigungshaushalt so auf die Größenordnung 70 Milliarden und nicht nur 35 Milliarden hochzufahren. So. Und damit stand dann eben auch die Zusage, dass wir in absehbarer Zeit drei Heeresdivisionen und eine ertüchtigte Luftwaffe und eine gute Marine plus Cyber plus Digitalisierung hinbekommen würden. Da gab es dann ganz große Fragezeichen. Und das waren die Jahre 2018, 19, 20, 21, wo wir Jahr für Jahr mehr als Trittbrettfahrer auf Kosten des amerikanischen Steuerzahlers nicht nur wahrgenommen wurden in Washington, und zwar parteiübergreifend, auch von den Demokraten, nicht nur von Trumps Republikanern, sondern auch ganz massiv in der NATO und auch öffentlich dafür beschimpft wurden. Und die Amerikaner und Trump war da nicht alleine, sondern das sahen auch die Briten so. Auch die Franzosen drängten uns, ganz besonders natürlich die hauptbetroffenen Nationen an der Ostflanke des Bündnisses, also Polen, baltische Staaten, Rumänien, die von Deutschland natürlich erwarteten, dass wir als der gewichtigste, wirtschaftlich prosperierendste europäische Partner nicht hinter unseren Zusagen zurückbleiben würden. Und da war es dann doch sehr schwierig für die deutsche Seite, dass den alten guten Ruf zu bewahren. Da haben wir sehr, sehr viel Vertrauen und Kredit verspielt. Das hat sich jetzt erst wieder geändert, als wir 2022 den zweiten Angriff Putins auf die Ukraine, diesmal in Form der Vollinvasion, am 24. Februar 2022 beantworteten mit der Rede des Bundeskanzlers, die als die Zeitenwenderede in die Geschichte bereits eingegangen ist, am 27., 3 Tage später, am Sonntag, in der er sagte: Erstens, es gibt eine wirkliche Zeitenwende. Zweitens, von nun an wird Deutschland Jahr für Jahr sein 2%-Ziel erfüllen. Und drittens, zum Ausgleich wird die Bundeswehr sofort ein 100-Milliarden-Programm zum Schließen der Lücken in ihrer Verteidigungsfähigkeit erhalten. Woraufhin die SPD-Abgeordneten völlig konsterniert und geradezu sprachlos das zur Kenntnis nahmen, während die Opposition, vor allen Dingen die CDU-CSU-Fraktion, dazu mit stehenden Ovationen Beifall spendete. Kurz zu sagen jetzt, dass wir seither zum größten Unterstützer der Ukraine geworden sind, uns insgesamt, auch wenn Taurus ein Thema für sich ist, aber doch insgesamt nach den Amerikanern die massivsten und umfangreichsten Unterstützungsleistungen liefern, damit die Ukraine diesen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht verliert, haben wir einen Großteil des Vertrauens doch wiedergewonnen, würde ich sagen. Vor allen Dingen aber dadurch, als NATO-Verbündeter jetzt, dass wir mit dem Minister Pistorius erkennbar auf dem Wege sind, die alte Rolle wieder ausfüllen zu wollen, nämlich Rückgrat der kollektiven Bündnisverteidigung der NATO zu sein, auf der konventionellen Ebene. Und das ist das, worauf die baltischen Staaten und Polen ganz massiv angewiesen sind, dass wir den Willen dazu entwickeln, diese Hauptrolle wieder zu spielen und auch konkret die Kräfte und Fähigkeiten wieder aufstellen und wieder aufbauen, das ausfüllen zu können.
Ja, bei der Umsetzung werden wir wahrscheinlich mit Sicherheit auch von unseren Bündnispartnern beobachtet, ob wir auch unsere Ziele einhalten. Schauen wir jetzt aber mal konkret auf einen Bündnispartner, und zwar die USA. Machen Sie persönlich sich jetzt gerade Sorgen aufgrund der Präsidentschaftswahl, die ja im November ansteht, und auch welche Bedeutung, ja, eine Wiederwahl, die ja theoretisch möglich ist, von Trump für die NATO haben könnte?
Also meine Wahrnehmung ist zunächst mal die gegenwärtige amerikanische Präsidentschaft unter Biden. Wir haben einerseits mit Biden den transatlantisch affinsten Präsidenten, den man sich nur wünschen kann. Sozusagen der letzte der alten Garde, auf den man als Europäer noch wirklich verlässlich gucken und sich darauf verlassen kann, dass die Amerikaner Wort halten und mindestens die Hälfte der Verteidigungslasten und Beiträge für die Sicherheit Europas bereit sind, weiterhin zu übernehmen. Und der auch zu seinem Wort steht. Die Amerikaner sind in Europa wieder in einer Weise präsent. Das waren sie übrigens auch schon unter Trump. Entgegen seiner Rhetorik sind sie damals schon mit 100.000 Mann zurück nach Europa gekommen und haben sich aufgestellt. Das darf man nicht übersehen. Aber so sehr man froh sein kann im Augenblick, dass Biden da ist und so sehr man sich als Europäer natürlich auch wünscht, dass Biden die Wahl gewinnt und nochmal 4 Jahre diesen sehr NATO, pro-NATO und transatlantischen europafreundlichen Kurs fahren kann. Wir dürfen uns nichts vormachen. Auch unter Biden ist klar, dass die USA parteiübergreifend zu Recht auf dem Standpunkt stehen, die Europäer müssen jetzt sehr viel mehr selber tun für den Schutz und die Verteidigung ihres Kontinents gegen die Bedrohung durch Putins Russland. Die transatlantische Lastenteilung, die in den letzten Jahrzehnten 70 zu 30 ausgeartet ist, 70%, die Amerikaner zu schultern hatten, und zwar die USA, und 30%, die Europäer alle zusammen plus Kanada aufbrachten, ist ein sehr ungesundes Verhältnis, und ich verstehe einen jeden amerikanischen Präsidenten, egal ob Biden oder Trump, der uns Europäern klar sagt, das muss revidiert werden in Richtung eines Burden Shifting. Im Sinne, die Europäer müssen deutlich mehr leisten und sie müssen die Amerikaner entlasten, mindestens in Richtung 50-50. Warum? Weil die Amerikaner nicht zu Unrecht die Priorität in den Herausforderungen der Geopolitik sehen, im Aufstieg Chinas mit der Ambition, selber führende Weltmacht werden zu wollen im Indopazifik und sich auf den Indopazifik als Priorität Nummer eins fokussieren. Ich sagte ja eingangs unseres Podcasts, wie wichtig damals die Entscheidung von Roosevelt war, mit Churchill zusammen sich zu entscheiden, Germany first, also der Krieg gegen Deutschland first. Die Amerikaner treffen seit einigen Jahren gerade, seit Obama, die Entscheidung China first. Das ist für sie die Herausforderung Nummer eins. Und das heißt für uns Europäer, wir werden mit der Herausforderung und der Bedrohung durch Putins Russland mit sehr viel weniger amerikanischer Truppenpräsenz und sehr viel weniger amerikanischen militärischen Fähigkeiten klarkommen müssen, als wir das seit 7 Jahrzehnten gewohnt sind. Wir müssen also diese amerikanischen Streitkräfte, die eben nicht mehr für Europa eingeplant werden, sondern für den Indopazifik, klarkommen. Und das heißt, wir müssen sie aus eigener Kraft ausfüllen. Das betrifft vor allen Dingen mal die Enabler und die Force Multiplier, also die Hochwertfähigkeiten, die teuer sind. Und bei genau denen guckt man vor allen Dingen als Europäer auf Deutschland. Denn die Briten und Franzosen sind eh schon sehr unter Druck durch ihre nukleare Bewaffnung, die sehr viel Geld kostet. Und dadurch, dass sie ihre Seemachtrolle auf Flugzeugträgergruppen einschließlich ausgerichtet haben, was auch sehr viel Geld kostet, bleibt also von den drei großen Europäern eigentlich nur die Bundesrepublik Deutschland als kontinentale Landmacht übrig, die mit ihrem wirtschaftlichen Gewicht eine hinreichende Zahl an Kräften und Fähigkeiten bei den Landstreitkräften und bei den Luftstreitkräften im konventionellen Bereich einbringen könnte. Das ist schon mal die Perspektive, selbst wenn es mit beiden weiterginge. So, und nun kommt der Trump-Faktor dazu. Wir wissen von der ersten Administration Trump, dass Trump selber alles andere als ein Freund von multilateralen Organisationen ist, wie die NATO und die EU. Die NATO zeitweise für eigentlich überflüssig und nicht mehr nötig angesehen hat persönlich und die EU als geradezu feindliche Konkurrenzorganisation zu den USA. Und es ist den Beratern zu verdanken aus dem alten republikanischen Establishment, mit dem man damals Trump in seiner ersten Administration umgeben hat, die vernünftig auf den Präsidenten eingewirkt und ihn eingehegt haben und trotz all der Trumpschen Rhetorik dafür gesorgt haben, dass es sowohl mit der EU weiterging im deutsch-amerikanischen, im amerikanisch-europäischen Verhältnis, ohne großes Theater und großen Krach, und dass vor allen Dingen die NATO unbeschädigt aus der Trumpschen Administration herausgekommen ist. So, wenn man die Papiere, die so von der Heritage Foundation und anderen Trump-Beratern geschrieben werden, liest, dann muss man zweifeln, ob das ein zweites Mal gelingt oder ob Trump sich diesmal nicht wirklich nur diejenigen als Berater um sich herum schart, im State Department, im Pentagon, die seine Auffassung teilen und abnicken und womöglich auch noch bestärken. Wenn das passiert, haben wir Europäer eine wesentlich schwierigere Lage, denn dann kann es tatsächlich passieren, dass Trump mit ein paar Äußerungen, die er nur von sich zu geben braucht, die Grundlagen der NATO in Frage stellt. Zum Beispiel, indem er die unverbrüchliche Garantie der erweiterten nuklearen Abschreckung, der Extended Nuclear Deterrence, in Frage stellt oder gar expressis verbis zurückzieht. Das würde vor allen Dingen uns Deutsche extrem hart treffen, denn diese amerikanische Schutzgarantie im nuklearen Bereich dafür zu sorgen, dass Deutschland nicht erpresst werden kann und ein nuklearer Angriff auf Deutschland sofort beantwortet würde gegen den Aggressor in einer Weise, der auch für den Aggressor, nämlich Russland, unerträglichen Schaden verursachen würde. Das ist die Grundlage auch für unsere ganze konventionelle Rolle, die wir spielen. Und da haben wir keine Ersatzlösung. Wenn die Amerikaner die Extended Nuclear Deterrence unter Trump einziehen würden, was unter Biden nie passieren würde, dann kann diese Rolle nicht mal eben von Frankreich oder Großbritannien übernommen werden. Dann müssten die Deutschen auch selber anfangen nachzudenken, ob das wirklich so eine gute Idee war, auf ewig und ohne Rücksicht auf alle Nachteile einer eigenen nuklearen Abschreckungsfähigkeit abzuschwören. Dann holen uns also jede Menge strategische Fragen ein, die wir seit Jahrzehnten uns nicht mehr selber gestellt haben. Und das wird dann eine ganz, ganz schwierige Diskussion, auch innenpolitisch in Deutschland. Wir werden dann ganz anders nochmal sehr viel mehr an konventionellen Fähigkeiten einbringen müssen, um uns als Europäer kollektiv ohne Trumpsche Unterstützung gegen Russland überzeugend mit Abschreckung und, wenn es Abschreckung versagt, Verteidigungsfähigkeit im Osten behaupten zu können. Für Putin wäre das eine klassische Ermunterung, mit seinem Kurs weiterzumachen. Aber die NATO würde dabei nicht untergehen. Wir würden sie dann britisch, deutsch, gemeinsam mit den Franzosen, Polen, Italienern, Schweden, Finnen, kollektiv weiterfahren. Aber es würde mindestens die Hälfte der wirklich konkreten militärischen Kräfte und Fähigkeiten, die nämlich die Amerikaner einbringen, fehlen. Und wir hätten die größte Mühe, das aus eigener Kraft zu füllen, in relativ überschaubarer kurzer Zeit. Das müssten 450 Millionen EU-Europäer eigentlich hinbekommen, plus 50 Millionen Briten und Norweger und Kanadier. Aber wir sind darauf mental nicht vorbereitet. Und das wird uns schwer zu schaffen machen. Deswegen wäre mir sehr viel lieber, wir würden noch mal eine weitere 4 Jahre Administration unter Biden bekommen. Wobei man sagen muss, dann dürfen wir die Zeit aber auch nicht wieder verschlafen, um dann 4 Jahre später erneut aus dem Bett zu fallen. Gleichzeitig muss man noch eins dazu fügen. Es ist ja nicht nur Trump. Es ist Trump als Perspektive in den USA und es ist Marine Le Pen in Frankreich als Perspektive, die beide gemeinsam haben, Sicherheit in nationalstaatlicher Sichtweise wieder zu definieren. Und nichts ist für Deutschland in den Lehren, die wir aus der Geschichte ziehen müssen, seit 1815, um genauer zu sagen, nichts ist gefährlicher für uns, als wieder diesen Rückfall zu erleben in nationalstaatliche Organisation von Sicherheit und Außenpolitik in Europa, weil es uns in zwei entsetzliche Weltkriege getrieben hat, die wir krachend verloren haben. Also so eine Konstellation wie vor 1914, dass es nicht multilaterale Großorganisationen wie NATO und EU sind, in die wir uns fest einbetten können als mitteleuropäischer großer Staat, und von denen alle Mitgliedstaaten dieser beiden Institutionen, NATO und EU, etwas haben, sondern wir zurückfallen in Nationalstaaten wie im 19. und 20. Jahrhundert. Das wäre für Deutschland die mit Abstand schlechteste und gefährlichste Entwicklung, die ich mir vorstellen kann, wenn man gleichzeitig jemanden wie Putins Russland mit seinem Revisionismus als Gegner hat, der, wenn er sich in der Ukraine durchsetzen sollte, mit großer Wahrscheinlichkeit anschließend weitermacht, so viel wie möglich vom alten russischen Zarenreich in den Grenzen von 1913 wieder aufzurichten oder von der Sowjetunion Stalins und seinem Einfluss- und Machtbereich wieder herzurichten, was dann dazu führen würde, dass wir Putins Russland früher oder später dann direkt an der deutschen Grenze 80 Kilometer vor unserer Hauptstadt Berlin hätten.
Lassen Sie uns zum Ende des Podcasts nun auch noch auf eine sehr positive News schauen, und zwar den Beitritt in die NATO von Finnland und Schweden. Das ist natürlich auch eine Reaktion auf Putins Aggression bzw. den Angriffskrieg in der Ukraine. Was würden Sie sagen, was ist der Effekt? Ist jetzt in diesem Jubiläumsjahr, in diesem 75. Jubiläumsjahr der NATO, die NATO so stark wie nie?
Also es ist überhaupt kein Zweifel, dass die NATO jetzt in diesem Jahr, Frühjahr 2024, zufällig zu ihrem 75. Geburtstag mit dem Beitritt von Finnland und Schweden so stark ist wie noch nie zuvor, was die Summe ihrer Streitkräfte angeht, von allen Bündnisnationen kollektiv gemeinsam zu 32 eingebracht, von der Glaubwürdigkeit aller Nationen für den Artikel 5 auch wirklich einzustehen, von der Verteidigungsplanung und dem Schwung, der gerade unterwegs ist in den NATO-Kommandobehörden, regionale Verteidigungspläne wirklich zu implementieren, umzusetzen und sie wieder wie im Kalten Krieg in sehr glaubwürdiger Weise mit Kräftebeiträgen der Nationen zu unterfüttern. Die NATO ist also wirklich, und das ist auch sehr stark dem Generalsekretär Stoltenberg als seine Lebensleistung als NATO-Generalsekretär zu verdanken, der übrigens auch Trump es immer so verkauft hat, dass das ein Erfolg Trumps gewesen ist, dass die Europäer jetzt endlich so spuren. Das alles lässt die NATO sehr gut aussehen und auch sehr glaubwürdig auftreten. Mit dieser NATO wird sich Putin mit Sicherheit nicht anlegen. Also nicht mal, wenn die Chinesen ihn dabei weitergehender als bisher politisch, militärisch, wirtschaftlich unterstützen würden. Die NATO ist also von ihrer Leistungsfähigkeit jetzt, vom Umfang, von der Größenordnung ihrer Mitglieder wirklich auf dem Höhepunkt. Und insofern könnte man sich beruhigt hinlegen und als Deutscher sagen, wir haben unsere Rolle wieder gefunden. Hauptrolle im rückwärtigen Raum die Drehscheibe und gleichzeitig einer der wichtigsten, nach den Amerikanern wichtigsten Streitkräfte, Beitrager für die kollektive Bündnisverteidigung vorne an der Ostgrenze der Allianz, Brigade fest stationiert in Litauen, womit wir vorangegangen sind und eine ganz deutliche, sehr, sehr wichtige Marke gesetzt haben. Mit Finnland haben wir ein enorm potentes Land bekommen, 900.000 Reservisten, alle ausgerüstet, ausgebildet, sehr, sehr hoch motiviert, anders als das in Deutschland der Fall ist, wenn es sein muss, auch für ihr Land zu kämpfen und zu verteidigen. Mit Schweden haben wir eine hochqualitativ hochwertige Nation, was Luftwaffe und Marine angeht, in der Ostsee. Also zwei wirkliche Sicherheitsprovider und nicht nur Sicherheitskonsumenten. Auch das verstärkt das Bild. Putin hat also strategisch sich mit seiner Aggression, die ja diesen schwedisch-finnischen Beitritt zur NATO ausgelöst hat im Dezember 2021, hat sich damit wirklich ja ein strategische Probleme ersten Ranges für Russland eingehandelt und viel mehr verloren strategisch, als er mit seinem Vorgehen im Donbass und gegen die Krim und jetzt seiner Invasionsoperation gegen die Ukraine jemals erreichen kann. Und trotzdem muss man sich Sorgen machen. Und zwar in die Richtung, die ich eben schon ausgeführt habe, dass nicht jeder amerikanische Präsident so tickt wie die bisherigen amerikanischen Präsidenten, was die Bündnistreue der USA zu ihrer größten Schöpfung, nämlich der NATO, ihrem Kind in Europa, mit dem die Amerikaner wirklich seit 7 Jahrzehnten den europäischen Kontinent in der Pax Americana befriedet haben, in einer für uns sehr wohlwollenden Weise, von der niemand so viel profitiert hat wie die Deutschen. Man muss sich Sorgen machen, weil erkennbar ist, dass ein nächster amerikanischer Präsident auch wirklich wieder zurückfallen kann in den alten amerikanischen Isolationismus und in dem Irrglauben, man bräuchte keine Partner und die Amerikaner könnten es alleine machen. Und Trump persönlich neigt in diese Richtung zu sagen, America first, ohne Rücksicht darauf, dass das dann eben auch meinen würde, America alone. Während andere amerikanische Politiker vernünftigerweise schon der Meinung sind, Verbündete sind wertvoll und auch die europäischen Verbündeten sind wertvoll. Die Amerikaner würden ihre Weltführungsrolle verlieren, wenn sie sich nicht mehr auf ihre 31 Partner in Europa im Rahmen der NATO abstützen könnten. Das müsste eigentlich auch der parteiübergreifend gesamten amerikanischen Elite klar sein. Aber es kommt halt nicht nur auf die Elite an in den USA, sondern auf das Verständnis und das Mitmachen der gesamten amerikanischen Bevölkerung, die ja die Wahlen entscheiden. Und das ist die Gefahr, die mit Populismus verbunden ist. Und das Gleiche kann man so genauso im Prinzip auf Frankreich sagen, wenn Le Pen ans Ruder käme. Oder was eigentlich völlig unvorstellbar ist, aber was ist schon noch ausgeschlossen, wenn eines Tages, wenn überall anderswo die Rechtspopulisten tatsächlich in Machtpositionen kämen, sich das eventuell auch in Deutschland so zeigen könnte. Wobei ich der Meinung bin, da sind wir noch am resilientesten im Vergleich zu zahlreichen anderen Nationen, die mir da vor uns einfallen würden. Also ich hoffe das Beste, aber hope is not a strategy. Und das heißt, wir müssen auch ganz konkret alles machen, damit die NATO am Leben bleibt, zu unserem eigenen Vorteil, sowohl als Wertegemeinschaft als auch im Sinne der deutschen Interessenlage. Und dazu gehört in erster Linie, dass wir unseren gewichtsgemäßen Beitrag liefern, wie versprochen, und auch bereit sind, die Führungsverantwortung mit zu übernehmen, mit allen Lasten und Risiken und Unannehmlichkeiten, die man dem deutschen Wahlvolk auch immer wieder erklären muss, die so eine Co-Führungsrolle Deutschlands gemeinsam mit den USA und Großbritannien und Frankreich als Quad und zunehmend dann auch mit einer polnischen Regierung und einer italienischen Regierung als weitere wichtige Player in Europa mit sich bringt.
Vielen Dank, Herr Meyer zum Felde. Ich nehme mit, die NATO ist so stark wie nie. Dennoch gibt es Gründe, besorgt zu sein. Diese haben Sie im Gespräch ausgeführt. Vielen Dank dafür, für Ihre Expertise, für die Zeit und für das Gespräch. Danke, machen Sie es gut.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Hessmann. Es war mir eine Ehre.
Das war Folge 90 von ErstStimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in 2 Wochen am 17. April. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.